Ja, welche Zukunft den Iran erwartet, ist unklar. Wie es mit den Iran-Gesprächen zu einem möglichen Friedensabkommen weitergehen kann, ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am 27. April mit Bente Scheller, einer Ostexpertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung, auch unklar. Wir wollen in dieser Podcast-Folge trotzdem einen Blick ins Innere des Landes wagen. Wie kann es weitergehen für die Menschen im Iran? Ich bin Mandy Schielke vom Audiokollektiv. Willkommen zu einer neuen Folge Böll Podcast. Hallo Bente.
Hallo Mandy.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Waffenruhe im Iran, der Krieg ist nicht zu Ende. Wie geht's den Menschen im Land? Was hörst du?
Ich fürchte, wir alle haben das gleiche Problem, dass wir nicht sehr viel aus dem Lande hören, weil weiterhin das Internet abgeschaltet ist und das ist die längste Zeit, die es jemals abgeschaltet war. Also das ist wirklich frustrierend. Natürlich tröpfelt an der einen oder anderen Stelle was nach draußen. Es gibt immer Leute, die auf irgendeine Art und Weise kommunizieren können und der Eindruck, der sich daraus formt, es geht den Menschen nicht gut. Der Krieg hat viele Menschen innerhalb des Landes flüchten lassen, viele sind umgekommen, aber vor allen Dingen ist die Wirtschaft Situation, die vorher schon prekär war, noch schlimmer geworden. Also wir haben hier auch keine verlässlichen Zahlen, aber der stellvertretende Arbeitsminister hat davon gesprochen, dass 1 Million Menschen ihren Job infolge dieses Krieges verloren haben. 2 weitere Millionen seien im Prinzip aus ihren Jobs gerutscht, ohne dass es jetzt offiziell ist, vielleicht auch, weil sie zuvor eher in der Schattenwirtschaft tätig waren. Aber es ist wirklich eine Situation, in der klar ist, die Bevölkerung hat hier viele Probleme und sieht noch nicht, wie dieser Krieg für sie positiv enden könnte.
Ja, tausende Tote, du hast es schon angesprochen. Viele Menschen haben sich in vermeintlich sichere Gegenden geflüchtet. Ja, keine Rahmenbedingungen für noch mehr Protest, oder?
Gründe gäbe es ja genug, aber in der Tat, wenn man nicht weiß, ob und wann bombardiert wird, ist es ein Hindernis, auf die Straße zu gehen. Hinzu kommt, dass natürlich die Zuversicht, dass dieser Krieg darin münden könnte, dass das iranische Regime stürzt, gerade nicht so gegeben ist. Denn das ist natürlich eine Krux. Die Menschen sehen sich hier zwischen Baum und Borke. Sie wünschen sich einen Regimewandel, aber von außen wird es offenbar nicht mit entsprechender Vehemenz vorangetrieben. Und dann kann man natürlich damit rechnen. Das iranische Regime wird schauen, wer war für uns, wer war gegen uns. Das hat es davor schon getan. Wir erinnern uns an Januar, wo Zehntausende friedlich Protestierende vom Regime brutal getötet wurden. Das ist natürlich etwas, was verheißt, das Regime wird auch jetzt danach suchen, wer ist oppositionell und im Zweifelsfall genau auch für sich instrumentalisieren, wer hat diesen Krieg unterstützt. Das sind diejenigen, die als Verräter gebrandmarkt werden. Und deswegen ist die Situation für Protestierende gerade nicht rosig.
Und ich kann mir auch vorstellen, die Kommunikation nach außen funktioniert nicht besonders gut, aber innerhalb des Landes vielleicht auch nicht. Also das macht es ja auch schwer, sich zu vernetzen, wenn man auch nicht auf die Straße gehen will, aber zumindest irgendwie gemeinsame Gedanken zu entwickeln. Was ist da deine Einschätzung?
Ja, das kommt noch hinzu. Also es ist schwer, sich unter diesen Bedingungen zu organisieren, gemeinsam zu planen, sich zu verabreden, aber auch die Ungewissheit, die alle empfinden, weil sie überhaupt nicht wissen, wie geht es denn ihren Familienangehörigen, ihren Freunden in anderen Landesteilen. Das muss man ja alles einbeziehen. Wir können uns das eigentlich ja gar nicht vorstellen, wie das ist, nicht mal eben im Internet gucken zu können, was passiert, nicht mal eben anrufen zu können. Und in dieser Situation leben die Menschen dort seit Wochen.
Hast du überhaupt irgendwelche Kanäle direkt ins Land?
Wir direkt nicht. Wir haben natürlich Partnerinnen und Partner, die sich das anschauen, Medienprojekte, die eben international publizieren, die ihre Quellen auch im Iran haben. Aber wir direkt haben keine Kontakte. Das liegt auch daran, dass natürlich Außenkontakte immer heikel sind, insbesondere mit Akteuren, die vom iranischen Regime als feindselig betrachtet werden.
Ja, während zu Beginn der völkerrechtswidrigen Angriffe durch die USA und Israel noch von Regime-Change gesprochen wurde, geht es jetzt vor allem um Öl, Ölpreise und die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges auf den Rest der Welt. Bente, was sind deine Gedanken zu dieser Entwicklung?
Das ist natürlich genau das Szenario, was wir uns am wenigsten gewünscht haben. Also die Menschen im Iran haben ja die ganze Zeit bewiesen, wie mutig sie gegen dieses Regime aufstehen. Dass es da wirklich den Drang nach Veränderung gibt, als im Januar eben diese harsche Reaktion des Regimes auf die Proteste kam. Da hatte ja auch US-Präsident Trump getweetet, Hilfe ist unterwegs, dann kam keine Hilfe. Der Krieg hat einige dann wieder beflügelt, sie dachten, das ist dann jetzt die versprochene amerikanische Hilfe. Aber wenn jetzt genau dieser wichtige Punkt, Regimewechsel, gar nicht mehr im Raum zu stehen scheint, dann ist es natürlich schwierig. Da ist völlig klar, die internationalen Wirtschaftsinteressen werden hier priorisiert und natürlich von den USA und Israel auch das Atomprogramm.
Kann man da eigentlich irgendwas machen, um diesen Blick auch in der Aufmerksamkeit irgendwie dazu wechseln? Gibt es da irgendwelche Ideen oder auch Pflänzchen in die Richtung, die du irgendwo wachsen siehst?
Ich denke, wir sollten wirklich auf die wenigen Quellen hören, die wir aus dem Iran herausdringen sehen. Das sind Organisationen wie Radio Zamaneh oder das ist das Tehran Bureau, das in den USA sitzt. Das sind Magazine wie New Lines Magazine oder eben auch kluge Köpfe in der Exil-Community, die diese wichtigen Themen hier weiterhin hochhalten. Und ihnen zuzuhören und sie zu verstärken, das können wir natürlich alle tun.
Was denken denn die Gruppen, die für den Wechsel des Regimes unter großer Gefahr noch zu Beginn des Jahres auf die Straße gegangen sind? Du hast sie auch schon erwähnt. Also welche Hoffnung gibt es da überhaupt noch? Ist dir da irgendwas bekannt?
Ich denke, die Hoffnung werden sie nicht verlieren, denn das ist es natürlich, worauf sie hinaus wollen für sich und auch für die nachfolgende Generation. Also dieser Wille, dieser Drang, der ist so stark, dass ich nicht denke, dass jetzt alle Hoffnung erlischt dadurch, dass dieser Krieg nicht funktioniert. Ich denke, dass allerdings völlig klar ist, die Menschen wissen jetzt, sie sind auf sich allein gestellt, auch wenn es eben vollmundige Äußerungen gibt, die sie von außen ermutigen, auf die Straße zu gehen. Am Ende sind sie es, die ihr Leben riskieren. Und da denke ich, dass viele nicht mehr daran glauben, dass Europa oder auch die Vereinigten Staaten für sie eine konstruktive Rolle spielen können.
Der iranische Oppositionspolitiker Reza Pahlavi, der Sohn des gestürzten Schahs, war kürzlich zu Gast hier in Berlin, wo wir auch dieses Gespräch aufnehmen. Ein Treffen mit der Bundesregierung gab es nicht. Hat er aus deiner Sicht das Potenzial, ein Hoffnungsträger für die Menschen im Land zu sein?
Ich finde das ganz schwierig, denn seine Rolle finde ich überaus zweifelhaft. Er hat sich nie distanziert von den Menschenrechtsverbrechen, die sein Vater als Schah damals begangen hat. Er hat keine klare Politik, die sich an alle richtet, an alle Iranerinnen und Iraner. Und auch seine Anhänger sind ja bekannt dafür, dass sie unter anderem in den USA immer wieder andere Oppositionelle auch physisch bedrohen. Also dementsprechend halte ich ihn für eine sehr schwierige Figur. Ich glaube, dieser Eindruck, dass er eine Art Galionsfigur des Wandels sein könnte, der speist sich daraus, dass es neben ihm sehr wenige bekannte, prominente Persönlichkeiten gibt, die man hier zu benennen wüsste, aber auch das so selbstbewusst auszustrahlen, wie er das tut, das finde ich faszinierend. Und wenn wir uns an seinen Auftritt in Berlin erinnern, diese Arroganz, mit der er gerade auch kritischen journalistischen Fragen begegnet ist, das deutet für mich nicht darauf hin, dass er ein Hoffnungsträger sein kann.
Kannst du das mal mit einem Beispiel unterlegen, wo dir das so aufgefallen ist?
Einerseits denke ich, anfangs des Krieges war er ein starker Befürworter des Krieges, jetzt will er davon nichts mehr wissen. Er hat in der Pressekonferenz, um die es mir eben ging, auch kritische Fragen versucht abzuwehren, zu ersticken, gesagt, dort würden zu viele Fragen gestellt. Jemand, der einen Staat führen möchte, der eine Bevölkerung anführen möchte, der ihr Hoffnungsträger sein möchte, der muss sich auch kritischen Fragen stellen können. Und das ist schon ein sehr autoritärer Zug, den ich in diesen Äußerungen, diesen raschen Kehrtwenden seiner politischen Haltung ganz opportunistisch auch sehe.
Und die Menschen im Land, ist es denn, also von außen ist da jetzt jemand, so eine Figur, wir nehmen ihn wahr, er hat auch ja wahrscheinlich irgendwie, macht viel Lobbyarbeit, um irgendwie auch präsent zu sein, reist durch die Welt, war eben auch in Berlin. Aber wie sehen das denn die Menschen, ja, die auch mit der Opposition im Land verbunden sind und die Menschen selbst, wie wird er denn da wahrgenommen? Ist er für die Menschen dort eine Chance?
Bei den Protesten im Iran haben wir auch gesehen, dass die Schah-Flagge geschwenkt wurde, dass auch sein Name gerufen wurde. Also ich kann hier ganz bestimmt nicht für alle Iranerinnen und Iraner sprechen. Aber ich denke, dass das auch verstanden werden muss als das größtmögliche Symbol der Provokation, das man im Iran haben kann. Also das ist eine Referenz, die dem iranischen Regime ein Dorn im Auge ist. Und es ist natürlich außerordentlich gefährlich, das dort zu tun, genau weil es politisch so verhasst ist. Also insofern bin ich mir nicht sicher, was die Menschen im Iran wollen. Da gibt es sicherlich ganz viele verschiedene Interessen. Ich bin mir aber sicher, ein überwiegender Teil möchte mit dem iranischen Regime, wie es jetzt ist, nicht weitermachen. Und ich denke, von denjenigen, die in der Opposition sind, insbesondere in den linken Kreisen, da ist auch sehr viel Kritik an Pahlavi zu hören.
Ja, letzte Frage, Bente. Angenommen, ja, es würde jetzt so sein, also die Friedensgespräche werden wieder aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hier unterhalten, gibt es eine Waffenruhe, eine brüchige, aber es gibt eine Waffenruhe. Ja, angenommen, der Krieg ist beendet. Was würde das dann bedeuten für das Land?
Das hängt ganz davon ab, was in den Vereinbarungen letztlich steht. Wenn es tatsächlich nur um die großen sicherheitspolitischen und wirtschaftspolitischen Themen geht, die Öffnung der Straße von Hormuz und eben ein Ende des Atomprogramms in irgendeiner Form, wäre das für die Menschen im Iran wirklich bedauerlich. Aber es heißt ja nicht, dass man in solchen Abkommen nicht Regularien auch zu Menschenrechten schreiben kann. Trump hatte zwischendrin ja gesagt, er habe persönlich interveniert und damit die Hinrichtung einiger Frauen verhindert. Das hat sich so nicht als wahr herausgestellt, aber das heißt ja nicht, dass man nicht darauf auch wenigstens versuchen könnte zu dringen. Das wäre immer noch nicht das, was ein Großteil der iranischen Bevölkerung sich wünscht, die sich einen echten Regimewechsel wünschen, aber es wäre ein erster Vorstoß in die richtige Richtung.
Bente Scheller, Nahost-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung, bleibt zuversichtlich. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Mandy.
Und das war ein Interview-Update hier bei Böll Podcast zum Krieg in Nahost. Wie geht es weiter im Iran? Und noch mehr Böll Podcast-Folgen findet ihr auf böll.de. Bei Fragen und Anmerkungen meldet euch gern und schreibt uns eine E-Mail an podcast@böll.de. Ich bin Mandy Schielke vom Audiokollektiv. Danke fürs Zuhören.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.